Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen
Jan, hallo.
Und mit mir, dem Dom.
Hallo, Drian.
Oh mein Gott.
Ja, gleich kommt
ich halte euch immer auf der Kante von eurem Sitz, ey.
Wunderbar, mein Schlendrian.
Dom, ja. Ich habe eine Frage an dich.
Bitte.
Ich habe letztens gehört, dass, dir ist doch schon mal aufgefallen, dass wenn du mittlerweile, du gehst in so gewisse Läden rein und du siehst überall, das ist überall, aber mir ist schon mehrfach aufgefallen, dass irgendwelche Marken das NASA-Emblem nutzen.
Ja.
Ich habe gehört, das ist, weil NASA-Embleme nicht gecopyrighted sind.
Okay.
Jetzt will ich mal die Frage stellen, wenn du das umdrehst, und zwar
dann steht
Falle
da
von,
Asan.
Das ist auf jeden Fall wichtige Information am Rande, aber hast du das mitbekommen, dass zum Beispiel in den Staaten, das ist ja so ein Ding, dass mittlerweile teilweise Polizeifahrzeuge, aber eben ursprünglich aus dem Militär eben das Punisher-Logo überall draufhauen?
Ja.
Das ist ja, ist der Punisher ist doch ein Marvel-Ding, oder?
Ja.
Ist doch ein Marvel-Copyright.
Ja.
Ich frage mich, weil ich glaube, die ersten Einheiten, die das irgendwie auf ihre Sachen drauf gebastelt haben, waren irgendwie im Irak.
Genau. Ne?
Und ich frage mich halt, ob die dafür irgendwo mal so ein Cease and Desist bekommen haben. Und so, ey, könnt ihr mal bitte nicht unser Logo hier überall benutzen?
Also ich glaube, der wegen dieser Erstürmung dieser Schwachköpfe von Trump, also diese Erstürmung des Weißen Hauses, weil das auch alles so dieses Punisher-Logo von diesen ganzen Milizen und von diesen Idioten getragen worden ist, dass das Thema mit dem Punisher eh sehr stark verbrannt ist in Amerika.
Das hast du immer noch auf Polizeiautos teilweise drauf, ne?
Und die haben, letztens haben sie irgendwie vorgestellt, da wollte Marvel eine neue Punisher-Reihe starten oder sie haben sogar ein Sammelband rausgebracht und da hat der Punisher ein komplett verändertes Logo gehabt. Es war zwar immer noch in Ansätzen so, aber es sah eher aus wie der Totenkopf eines Oktopus. Also irgendwie ganz, ganz merkwürdig.
Und das war so ein Hydra-Logo irgendwie.
Ja, also ganz, ganz merkwürdig. Und also das Thema ist verbrannt. Also auch die Leute, die darauf hoffen, dass hier der Typ aus The Walking Dead, dass der wieder in die Fußstapfen vom Punisher tritt und dass es dann eine, wie viele Staffeln gab es? Ich glaube zwei, dass es eine dritte Staffel geben wird. Ich weiß es nicht. Also nur aufgrund dessen, weil Disney ist ja jetzt gerade dran, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, in Köln, da steht extra, ich meine jetzt gerade eine Kampagne, wir können auch nicht brav.
Ja, wir können auch außerhalb von märchenhaft und
richtig.
Immer, ja.
Und dann steht da drunter Disney Plus und dann hast du irgendwie Shogun oder eine Frau, die blond
Serie,
gefärbt ist, mit sehr großen Brüsten und einem sehr tiefen Ausschnitt. Ich weiß gar nicht, was das jetzt, also was das für eine Serie sein soll. Ist das Barbie? Ich habe keine Ahnung.
Also sieht eigentlich nicht, ich wollte gerade nee sagen, als ob ich das wüsste. Keine Ahnung.
Ich weiß
nicht, was da gesehen ist, aber ich habe
Shogun habe ich noch nicht gesehen. Ja, lange Rede, kurz. Und dann habe ich im ersten Augenblick so gedacht, ach, wenn sie jetzt wieder einen auf böse machen, beziehungsweise so versuchen, auch Erwachsene heranzuziehen und wollen von
ihrem Punisher wieder, ne?
Ja, genau, wollen von ihrem Don Röschen und Aladdin-Image weg oder von ihrem R2D2M-Image, ja. Und Marvel ist ja auch tot. Dann hätte ein Punisher eine Chance, aber dann ist mir halt wieder, sind mir dann wieder diese Hühnerfreunde aus Kentucky mit ihren Punishern Westen aufgefallen, die dann halt das Kapitol stürmen wollten. Und dann habe ich natürlich wieder gedacht, ah nee, ich glaube, das wird doch nichts mit dem Punisher, ne?
Ja. Bin ich gespannt. Könnte funktionieren, aber ich weiß nicht. Eine lange Zeit haben sie sich jetzt mit der ganzen Star Wars-Geschichte über Wasser gehalten, aber es haben sie auch so tot getreten, diese ganzen Serien.
Ja.
Aber es wäre jetzt auch kein Riesenaufwand gewesen, das in gut zu machen, weißt du?
Ja. Aber vom Punisher gibt es ja auch viele Filme, ne? Da gibt es ja einen aus den 80ern mit Dolph Lundgren, dann gibt es einen vom Ende der 90er.
Ja, mit Mark Wahlberg gibt es einen, das weiß ich auch
noch. Nee, es ist nicht Mark Wahlberg. Das ist
doch
ein anderer. Nein.
Mark Wahlberg ist
nein.
Doch, oh, da bin ich bereit zu wetten.
Nein.
Mark Wahlberg als Punisher?
Okay.
Da bin ich echt wichtig. Da bin ich mir echt sicher.
Nein. Pass auf.
Punisher.
Wir gucken jetzt mal gerade. Nein.
Oh, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher.
Punisher. Eine schöne, leckere Falafelrolle. Eine Falafelrolle.
Ah, Max Payne, aber auch Punisher, oder?
Nee, es war Max Payne.
Max Payne war das?
Ja, es war Max Payne. Nee, es war Fancast.
Es ist The Punisher. Das habe ich irgendwo gesehen.
What?
Ja, das ist ein Ding irgendwie von 2005 oder so.
The Punisher 2 Warzone, aber der hat nicht den Punisher gespielt.
Alter.
Das war doch nicht.
Nee, aber hatte der nicht auch einen eigenen, vielleicht,
nein.
Also Max Payne könnte sein, dass ich das da gerade durcheinander werfe.
Ja, nein, aber ganz ehrlich.
Ich meine, das ist auch ein Punisher-Film.
Warte mal, ich mach mal gerade Pause, dann gucken wir mal sofort weiter, warte mal. So, jetzt haben wir uns schlau gemacht und haben tatsächlich rausgefunden, Mark Wahlberg war das nicht. Ne?
Also, ich weiß jetzt, welchen Film ich meinte, aber es ist nicht Mark Wahlberg.
Nein, also der eine, den ich meinte mit Ende der 90er, war gar nicht Ende der 90er. Es fängt schon an mit hier mit Filmrissen. Der war von 2004 mit Thomas Jane. Und das Witzige war, das war noch einer der Filme, wo Marvel hatte bis zu diesem Film oftmals die Filmrechte immer ausgegliedert. Und dann durften andere die Filme machen. Und dann war Marvel ja echt am Ende, so Anfang der 2000er. Und irgendwie haben die dann für diesen 2004er Film so das letzte Geld zusammengekratzt. Und weil die halt nicht so viel Geld hatten, haben die halt die ganze Geschichte von Frank Castle umgeschrieben. Das war dann auf einmal nicht so ein New Yorker Italiener, ja, sondern Frank Castle war dann auf einmal irgendwie ein Halb-Haitianer, der irgendwie in Tampa, Florida gelebt, gearbeitet und seine Familie da auch getötet worden ist und nicht in New York beim Picknick, ne, im Central Park, weil, jetzt kommt's, Marvel hatte damals nicht das Geld für die Rechte zu kaufen, um in New York drehen zu dürfen.
Ja, was sau teuer ist.
Ja, weil die einfach mal sagen, jetzt sperren wir mal gerade den, Times Square oder so, ne? Ja, dann bist du schon bei siebenstellig, ne?
Das haben sie auch bei Spider-Man gemacht, dass das ganze Ding extra 3D nachgebaut haben, weil es günstiger war, das zu animieren, als es zu sperren. Ja.
Ja, so, und deshalb spielt aber von den Charakteren her, vor allem Thomas Jane sieht halt für mich aus wie halt der Punisher, wie man ihn halt so aus den 80ern, aus diesen Sammelbüchern, wie das lustige Taschenbuch von Disney, so gab es von Marvel diese Taschenbücher, wo dann immer so Kurzgeschichten drin waren von Spider-Man und so, und dann halt auch zwischendurch der Punisher. Und deshalb ist für mich Thomas Jane eigentlich immer der Punisher gewesen. Und John Travolta natürlich als Bösewicht. Ne?
Ich weiß gar nicht, wie Marvel kommt. Ich habe immer DC gelesen, als ich kleiner war. Deswegen habe ich gar keine Ahnung, wie die ganzen Marvel-Dinger überhaupt aussehen. Ich hatte den Eindruck, die waren immer viel fröhlicher. Aber die DC-Comics waren schon geil gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem immer so
Batman,
mega
the Dark Knight.
Genau. Und Batman war immer so, diese ganzen Dinge, die sich quasi immer darum gerankt haben, also das, was die so an Gotham-Lore aufgebaut haben, ist einfach wild, das hat richtig gebockt.
Ja,
das war schon geil. Vor allem, du sitzt da so als echt, eigentlich ein bisschen zu jung, um es zu lesen. Ich denke so, rückblickend, aber es war schon relativ geil.
Ja gut, ich meine, guck mal, ja gut, als du noch ein Kind warst, da gab es ja schon die freiwillige Selbstkontrolle und die USK und die FSK und die USK für Filme und Spiele. Letztendlich gibt es bis heute noch nicht für Comics wirklich eine Überprüfung. Es gibt keine Überprüfung der Inhalte. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich mir zwischendurch nochmal so einen Punisher-Comic kaufe, da gab es jetzt in letzter Zeit ein paar richtig gute, auch so die Geschichte, wie der Punisher halt damals, weil eigentlich ist der Punisher ja aus den 80ern und alle Actionhelden aus den 80ern waren natürlich im Vietnamkrieg irgendwie Green Beret oder sonst irgendwas. Und dann gehen die nämlich dann einfach mal darauf ein, wie der Punisher letztendlich zum Punisher geworden ist aufgrund der traumatischen Ereignisse im Vietnamkrieg. So. Ja, und da steht keine Altersfreigabe drauf, ne? Also das Ding könnte sich quasi ein Sechsjähriger kaufen.
Was ich mich auch mal frage, finde ich total schräg, ist, wenn du dir anguckst, Videospiele, irgendwie alle ab 18, ne? Auch echt übles Zeug. Gehst auf YouTube, guckst dir ein Let's Play an, irgendwie als Elfjähriger und hast dann trotzdem den gesamten Kram konsumiert.
Ja, ja.
Also gerade bei diesem ganzen Horrorkram, denke ich mir auch immer so, die dann auch so auf extra möglichst grausame Art und Weise da Sachen darstellen, bist du so, für einen 13-Jährigen oder 12-Jährigen ist vielleicht viel.
Ja, finde ich schon heftig.
Ist schon nicht ohne.
Ja, ja. Ja, aber das ist halt ein großes Problem.
Und da ist das Thema so auch, das war in meiner Generation, war das noch so, dass als ich klein war, war das Internet ja quasi immer noch super unzensiert.
Ja.
Und ich kenne viel zu viel, also ich selber habe mich da nicht so rumgetrieben, aber so aus meiner Jugend auch so, oder so als ich noch kleiner war, echt viele Leute, die sich auf Seiten rumgetrieben haben, wo du Sachen gesehen hast und es gab extra Seiten, die dafür da waren, du konntest dich quasi hinsetzen und die dann eben, solange wie du es ausgehalten hast, Sachen angucken, die dich einfach nur bis zutiefst verstören sollten und es war wie so eine Art persönliche Herausforderung, so wie lange kannst du das angucken?
Ja, ja.
Und da sind Sachen gezeigt, wo du denkst, boah, also ich habe halt so ein, zwei dieser Videos gesehen, denke mir auch so, boah, die kriegst du auch nicht so gut gelöscht, weißt du?
Nee, absolut.
Also echt abgefuckte Scheiße. Nee,
das kann schon PTBS auslösen. Also es kann wirklich traumatisieren, ne? Und dann
gibt es diese Leute, die quasi diese Zentren für Content-Kontrolle in den Staaten teilweise regeln. Und da, die Leute, die haben auch ganz, ganz üble Probleme mit der ganzen Geschichte, weil die gucken sich da halt auch, vor allem das Problem ist, die gucken sich das nicht einmal an, die gucken sich das 10.000 Mal an, weil das Problem haben, dass die müssen es ja quasi an jeder Stelle wieder irgendwie regulieren. Richtig. Oder auch, was auch ganz übel ist, ist die Leute, die dann quasi auswerten müssen für gerichtliche Verfahren, was dann irgendwelche
Leute, so Forensiker, die dann so Video und Film, also so Medienforensiker von der FBI und von
die dann Behörden, minderjährigen Pornografie irgendwie auswerten müssen, so Geschichten, dann denkst du so, boah, das muss ja irgendwie, und dann haben die ja teilweise Terabyte rumliegen, das ist echt übel.
Aber jetzt mal für unsere lieben Hörer und HörerInnen, ganz ehrlich, ihr Lieben, wenn ihr jetzt irgendwie Kinder habt, ne, und ihr meint, ihr wollt jetzt mal schön samstags mit euren Kindern, vor allem wenn die noch richtig klein sind, mal einen lustigen Film auf Netflix, Prime oder sonst was gucken, diese ganzen Streaming-Anbieter, wenn die ausländische Filme zeigen, haben die, wenn die Filme nicht im Kino waren und sind dann über diese Kontrolle gelaufen mit der Filmeinstufung, wo dann diese Altersempfehlung gegeben wird. Und das ist quasi dann einfach ein Produkt, was es nicht im Kino gab, sondern nur bei dem Streaming-Anbieter. Dann nehmen die meistens so den Altersdurchschnitt oder die Altersempfehlung von weltweit. So, und wenn ihr dann Pech habt und ihr habt dann einen Film gewählt, der dann möglicherweise so aus dem asiatischen Raum kommt, wo man ganz anders mit dem Thema Tod umgeht, ja, und auch dann teilweise mit dem Thema Gewalt in Filmen. Und dann ist dann auf einmal der Film, der bei uns vielleicht ab 12 wäre, hat da dann eine Freigabe ab 6 bekommen, dann nimmt Prime, Netflix und Co. dann einfach die Empfehlung von dem Durchschnitt der Welt.
Wo es jetzt gerade so, irgendwie gepasst
genau.
hat.
Ja. Und wenn es dann wenn dann die einzige Selbstkontrolle in China war und China hat gesagt, ja, der Film ist für uns ab 6, alles gut, dann sagen die, ja, dann machen wir den Film auch ab 6. Und dann haben wir mal einen Film gesehen, den mussten wir mit den Kindern echt nach 10 Minuten ausmachen, weil das für uns ein Overflow war. Ja, das war wirklich die Hölle. Habe ich bei Netflix angerufen und meinte so, habt ihr Lack gesoffen? Ja, der Film, ich habe doch keinen Bock jetzt demnächst.
Da gibt es eine Nummer, Film, wo du anrufen kannst, sagen, ja, so, ich mag nicht, dass der Film ab 6 war.
Ja, ja, hab ich gemacht. So, und dann meinte er so, ja, pass mal auf, dann meinte ich so, das geht nicht. Ich bin verstört und ich bin gefühlte 38, ja, oder jetzt 35 oder was weiß ich, ja. Das geht nicht, was habt ihr da für Filme, ja? Und dann hat er mir das erklärt, wie das zustande kommt.
Ja.
Und ich so, das kann er doch nicht machen, ja. Ist so, das war einfach viel zu schnell geschnitten, das war viel zu brutal. Ich weiß noch nicht mal, ob der in Deutschland eine 12er-Freigabe bekommen hätte und ihr macht das ab 6. Ey. Also, naja, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wie gesagt, und ich meinte dann zu dem Netflix-Typen auch so, ey, ganz ehrlich, ihr könnt ja jetzt auch nicht von uns als Eltern verlangen, dass wir jeden Film einmal durchgucken. Weil wenn wir wissen, okay, pass auf, wir lesen uns Filmkritiken durch, der Film lief im Kino, der hat eine Freigabe in Deutschland bekommen ab 6, dann konnten wir uns darauf verlassen. Mhm. Aber wenn man sich jetzt nicht mehr darauf verlassen kann, dann kann ich mir demnächst jeden Film, den ich mit meinen Kindern gucke, erstmal angucken und dann überlegen, ob der individuell für meine Kinder geeignet ist. Mhm. Ist so, jedet euch noch gut. Ja, so, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ihr Lieben da draußen, wenn ihr Kinder habt, und die wirklich, das meine ich jetzt positiv, sensible Menschen sind, ja, und auch selbst wenn sie es nicht sind, tut ihnen den Gefallen, dann guckt euch lieber den Film vorher mal an und ordnet es selber ein, ob der Film für euer Kind geeignet ist, ne?
Fährst du wild, wie unterschiedlich das ist, dass manchmal hast du so Actionfilme, wo die dann halt immer schön anonymisiert irgendwelche Horden von Leuten irgendwie niedermetzeln, da wissen wir so, ne?
Ja.
Und dann hast du so Filme, wo teilweise so ein, zwei Szenen mit Gewalt drin sind und erstens, die werden, ich habe zum Beispiel letztens von Michael Mann den Ferrari-Film gesehen, hast du den gesehen?
Nee, noch nicht.
Ohne jetzt irgendwas zu spoilern, in dem Film gibt es an einem Punkt einen Unfall.
Mhm.
Und der gesamte Film, das ist ja kein Film, der irgendwie, wo im Zentrum jetzt irgendwie Gewalt oder Schießerei oder irgendein Krieg oder was sicher stehen, sondern geht halt um Rennen fahren. So, ne? Und da gibt es halt eine Szene, wo es einen Unfall gibt und das ist so böse dargestellt. Das hast du in meiner Family geguckt, irgendwie als ich da, ich glaube zum Ostern war oder so, haben den geguckt und erst, cooler Film, bla bla, auf einmal hast du gemerkt, also alle sind sehr ruhig geworden. Und dann, das hat echt so
bedürftige Stimmung halt, gemacht. Es ist halt dann auch realistisch, ne? Ich meine, guck mal, was für Seifenkisten das waren.
Ja, die sind ja so gebaut worden, dass du rausgeschleudert wurdest, weil die dachten, das wäre sicherer, als wenn du dann quasi von dem Auto halbiert wirst. Deswegen haben die auch keine Anschnallgurte oder so gehabt.
Ja.
Die Idee war, ich werde aus dem Auto rausgeworfen, dann ist die Chance höher zu überleben.
Ja.
Also merkst du auch, da hat sich eine Menge getan seitdem.
Krass, ey. Ja, ihr Lieben. So, kommen wir doch eigentlich mal zum eigentlichen Thema heute, ne?
Thema. Ja. Ey, das sind auch eigentliche Themen.
Auf jeden Fall. Nee, bevor ich mich jetzt anfange, dass 1926 von Augusta das erste Motorrad gebaut worden ist mit einem Kohlefaserchassis, dann artet das Ganze nämlich aus.
Ja.
Ja. Aber faszinierend, muss ich dir nachher mal zeigen. Wir hatten ja diesen riesen Fragenkatalog bekommen und wir haben da ein Thema, was uns auf jeden Fall mega interessiert. Dann haben wir gesagt, dann machen wir einfach eine eigene Folge draus und das haben wir heute so. Und zwar, was haltet ihr für die wichtigste Fähigkeit oder die wichtigsten Fähigkeiten im Krav Maga? So, und da wollen wir einfach mal ein bisschen drauf eingehen. Und wir müssen jetzt natürlich wieder sagen, ja, für welche Zielgruppe denn? Ne? Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, wenn man halt so Krav Maga lernt. Deshalb ist es halt auch immer total interessant, dass oftmals so Zivilisten irgendwie in diesen Law Enforcement oder Militärbereich rein wollen, wo du einfach nur denkst, Leute, das ist gar nicht eure Baustelle. Ne? Das braucht ihr gar nicht. Denn im Grunde ist es für mich persönlich, Jan hat natürlich seine eigenen Präferenzen, vielleicht, ich gehe davon aus, dass wir dann in manchen Sachen auch wieder deckungsgleich sind, sonst würden wir nicht hier an einem Tisch sitzen, aber die wichtigste Fähigkeit im zivilen Bereich ist halt jetzt eben das Vermeiden, vor allem von körperlichen Auseinandersetzungen.
Ich setze mich mal an den Tisch da drüben. Ne?
So, also. Ja, genau. Jan muss jetzt rausgehen. Nein, nein, aber jetzt mal ernst. Und also gar nicht erst in so eine, andersrum. Polizisten versuchen natürlich auch zu vermeiden, dass das Ganze körperlich wird. Vollkommen klar. Die versuchen natürlich auch runter zu deeskalieren und hoffen, dass dann die Person sich von alleine ergibt. Ja, das ist okay. Aber der Unterschied ist, was ich jetzt mit vermeiden meinte, ist nicht nur, dass es überhaupt körperlich wird, sondern dass man überhaupt in so eine Situation reinkommt. Das ist eigentlich mit die wichtigste Fähigkeit, diese Awareness zu haben und so viele Fähigkeiten zu haben, dass man weiß, oh oh, wenn man jetzt dieses bayerische Dreieck nimmt, ja, mit Tatort, Opfer und Täter.
Ganz kurz,
und
nicht das bayerische, ne? Das bayerische Dreieck
bayerische.
Ist bei uns so eine Art
Alex
Running
Bayer.
Gag.
Nein, ist kein Running Gag,
ja,
ich bin
aber
das
so,
ernst.
Aber
also,
das,
was wir
so genannt
haben. Das ist so genannt haben. Der Running Gag ist genau, weil der Alex Bayer hat das mal so aufgestellt. Ich weiß nicht, ob es von ihm ist. Und seitdem ist es bei Jan und mir das bayerische.
Weil wir nicht wissen, falls es irgendwas hat, wo er es hat, geben wir halt die Quelle Alex.
Genau, also unsere nächste Quelle ist dann der Alex, ne? Genau. Ich glaube, der hat auch soziale Räume erfunden. Nee, lassen wir das mal. Scherz beiseite. wenn wir jetzt an dem Punkt sind, jetzt lacht er. Wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, wo wir einfach sagen, okay, wenn jetzt hier ein Täter kommt und ich möglicherweise erstmal als potenzielles Opfer wirke, dann könnte dieser Ort, wo ich mich gerade befinde, ein geeigneter Tatort sein. Ich habe jetzt bis jetzt noch keinen Täter gesehen, aber ich gucke jetzt einfach mal, dass ich mich hier von diesem geeigneten Tatort wieder entziehe, ja, dass ich mich da hier entferne, um eine mögliche unglückliche Situation einfach direkt zu vermeiden. So, das ist eigentlich mit die allerwichtigste Fähigkeit, die man im Krav Maga lernen sollte, im zivilen Kontext. Und jetzt nur ganz kurz, bevor der Jan reingrätscht, bei einem Polizisten, einem Soldaten, einem RTW-Fahrer, ne, und auch bei einer, was weiß ich, bei allen Personen, die gerufen werden, natürlich auch weibliche Wesen, um Gottes Willen, jetzt nicht nur die männlichen Versionen, wenn die gerufen werden, weil es irgendwo brennt, weil es irgendwo geknallt hat oder sonst irgendwas, dann ist bei denen halt der Job der, dahin zu fahren und die Situation zu lösen.
Und da stellt man sich alleine vor,
und nicht zu vermeiden.
Lehrer an einer weiterführenden Schule und da gibt's eine Rangelei. So, da ist auch der Punkt. Du musst dann irgendwie gucken, dass du die Kinder irgendwie getrennt bekommst.
Solange du dich nicht selbst gefährdest.
Genau, aber
ne?
Da geht's halt
vollkommen
wieder
klar. Bei
all diesen
aber
Punkten
bei den Polizisten geht's halt darum, du hast vollkommen recht, aber aber bei den Polizisten ist es halt so, ja, die sind aber diejenigen, die gerufen werden, wenn
falls
dann auf
nicht,
der Berufsschule sich was weiß ich, Assi A mit Assi B richtig hart kloppt. Die Lehrer sagen, wir können nicht dazwischen gehen. Wir glauben, wir sind auch Waffen im Spiel. Ja, wir dürfen uns nicht selbst gefährden, aber wir lösen jetzt einen Notruf aus. Jetzt kommt die Polizei. So, dann müssen die reingehen, weil die Werkzeuge des Staates sind.
Ja.
Und dann gibt es auch Situationen, wo die dann natürlich erstmal reden und sagen, Polizei aufhören. Wenn die nicht aufhören, dann müssen die das Ding beenden. Ja. So, und das ist nicht deine Aufgabe und auch nicht meine Aufgabe.
Da hast du recht.
So, das meinte ich.
Die rennen in die Quelle rein. Das ist das Problem für, was heißt das Problem, aber das sind die Leute, die sich eben nicht aussuchen können, welche Konflikte sie dann ausfechten.
Weil
die den Luxus nicht haben.
Die Zivil-
auch Sicherheitskräfte an der Tür, auch so ein Ding. Ne?
Ja, ich meine, die haben halt denn die Territorialhoheit und die dürfen jemanden da nicht reinlassen. So, die sicherste Situation wäre natürlich, irgendwo brennt es und der Feuerwehrmann sagt, aus ziviler Sicht, wenn man sich jetzt mal davon loslöst, dass es mein Job ist, jetzt gleich das Feuer zu löschen und möglicherweise ein brennendes Haus zu rennen, die sichere Seite wäre aus seiner zivilen Sicht, ich bleibe auf der Feuerwache und penne weiter, gehe noch ein bisschen pumpen und spiele noch ein bisschen Play.
Ich weiß, von welchem Haus ich mich fernhalte heute Abend, genau.
Ja, genau. Oder die Polizei wird gerufen. Bei uns in Bickendorf ist mal wieder ein Massenschlägerei, Gangbang zwischen zwei uns allen bekannten Familien. Ja, da geht wieder die Post ab in Bickendorf. Kloppen sich 30, 40 Leute. Und man sagt so als Polizist, oh, weißt du was, ich bleibe auf der Wache Ehrenfeld. Weil
ist eh schön warm hier.
Ist sicherer, ne? Ja. Würden die natürlich nie tun, weil ihr Job ist es, dahin zu fahren und die öffentliche Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. So. Und das ist halt der verdammte Unterschied. Deswegen auch immer, ihr Lieben da draußen, wenn ihr das jetzt hört, natürlich ist das Thema, Uniform und Exekutive und ich bin ein Werkzeug des Staates, super interessant und ich bin für alle dankbar, die das machen, ja? Aber wenn ihr keine Uniform tragt, ja, und jetzt auch keine Zivilfahnder seid, ja, ist das eigentlich nicht eure Baustelle?
nicht nur die, nicht die Baustelle, sondern ich merke halt auch, was da ganz häufig rumkommt, ist ja auch so eine, so eine Pseudo-Autorität. Also da hast du Leute, ich meine, bei ICCS haben wir auch Leute, die das Ganze beruflich als ändern, wenn dann brauchen oder dafür halt trainieren. Und da kann halt schnell so ein Gefühl aufkommen von, hey, es gibt hier diese Leute, die hören sich an, was ich da zu sagen habe. Ich bin offensichtlich Profi in diesem Bereich. Und diesen Sprung darf man nicht machen, diesen Sprung. Weil der Punkt ist halt so, du hast immer wieder Leute im Kampfsport auch, in allen möglichen Bereichen, die sich gerne mal andere Sachen angucken und dann irgendwie auch gerne so Anregungen aufnehmen. Aber von da aus dann den Sprung zu machen, zu sagen so, ah, das heißt, ich bin jetzt irgendwie qualifiziert in dem Bereich irgendwie einfach zu sprechen, als sei ich da irgendeine Autoritätsfigur, ist halt immer richtig, richtig gefährlich. Weil was mir immer wieder auffällt ist, je mehr Leute ich kenne, da muss ich sagen, schwerpunktmäßig...
Entschuldigung, du meinst jetzt Personen, die in dem professionellen Kontext quasi ein Teil der Exekutive sind? Und wenn die dann sagen, ich bin jetzt eine Autorität grundsätzlich für Selbstverteidigung?
Nein, ich meine, wenn...
Dann habe ich das gar nicht verstanden.
Ich meine, wenn jemand im Bereich zum Beispiel der Polizei, ne, ich habe zum Beispiel früher mal mit jemandem gegrappelt, der hat die Hundertschaft ausgebildet. Mhm. Ich sag jetzt nicht wo, aber...
Nee, ist okay.
So. Und da war halt auch der Punkt so, und dann hat man mit dem gegrappelt, das war auch geil, aber selbst wenn ich jetzt irgendwie im Rahmen dieses Grappling-Matches, selbst wenn das so gewesen wäre, dass ich ihn da vielleicht dazu gebracht hätte, dass er getappt hätte, was nicht passiert ist, weil da war ich sehr am Anfang und er war sehr gut und ne, so, aber selbst wenn das so gewesen wäre, dann quasi von, oder er mich vielleicht etwas fragt, wie zum Beispiel, hey, wie hast du das und das gemacht, zeig mir das mal bitte, dann macht mich das nicht zu einer qualifizierteren, ausführenden Figur als ihn. Und ich habe das Gefühl, dass das so eine Sache ist, so,
okay.
Das hatte ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass zum Beispiel im Patois auf Jamaika, da wird der Begriff Understand nicht benutzt, weil Understand hat was von Unterwerfung. Die sagen Overstand, ne? Und das ist halt so eine Sache, wo manchmal Leute das Gefühl haben, so, wenn jemand von mir lernen kann, dann bin ich irgendwie besser oder sowas, ne? Wenn man sich ja eigentlich nur Anregungen abholt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die oft genug passiert, dass da hat halt irgendjemand in dem Bereich die Person mal gefragt, so, was hältst du da eigentlich von? Und auf einmal hält die Person sich danach für qualifiziert darüber zu sprechen. Und ich finde, der Bereich, wo du es am stärksten merkst, wie sehr das Quatsch ist, wenn du mit Leuten sprichst, die entweder sehr lange an der Tür gearbeitet haben, Leute, die sehr lange oder in sehr intensiver Verwendung im Militär gewesen sind, oder in irgendwelchen speziellen Zugriffstruppen der Polizei. Weil wenn du mit den Leuten redest, merkst du halt, es ist was anderes, ob ich jetzt eine Runde mit jemandem rollen kann oder ob ich um 4 Uhr nachts irgendwo eine Tür auftrete. Das ist nicht dieselbe Größenordnung. Und dann sich dahin zu stellen und sagen, so, ja, wir bilden aus, blablabla. Hey, jeder Depp kann jemandem mit ein bisschen Erfahrung trotzdem irgendwas vielleicht zeigen, so ist nicht. Aber der Spruch dann zu sagen, so, hey, und das macht mich jetzt zu einer Person, die quasi ein, was weiß ich, pack hier irgendeine beliebige Behörde rein, aber bla 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 Instructor ist. So, ihr seid nicht ein Polizeiausbilder oder Militärausbilder oder so, nur weil euch jemand mal nach eurer Meinung gefragt hat. Und das wird aber ganz gerne für Werbezwecke genutzt. Und das finde ich halt total kacke.
Das
finde ich halt total kacke den Leuten gegenüber, weil erstens, ich finde es halt mega cool eigentlich, wenn Leute aus einem anderen Bereich in einen anderen Bereich kommen und fragen, was macht ihr eigentlich da so, wenn das und das passiert? Mhm. Weil da merkst du auch, die Leute sind daran interessiert, sich fortzubilden, ne? Und das ist ja auch der Punkt. So, ich mache ja auch echt einen Haufen Kampfsport. Es heißt nicht, dass ich alles davon hier jetzt irgendwie anbringen kann. Aber zum Teil finde ich es interessant, zum Teil lerne ich auch fürs Training. Das kann nie schaden. Aber es ist eine Sache, wo du merkst, breit fächern, irgendwie aufsammeln, ne? Bild dich fort, super geile Geschichte. Aber wenn das dann quasi so missbraucht wird für Werbezwecke, dann geht das so nach hinten los für die Leute, weil dann haben sie auch keinen Bock mehr zu fragen, weil dann wird das irgendwie wieder benutzt. Und das ist, deswegen, ihr merkt das ja auch, wenn wir über so Leute sprechen hier in dem Rahmen. Erstens benutzen wir nie Namen der Person. Und zum Zweiten habt ihr ja gerade auch gemerkt, wenn, dann halten wir es auch immer relativ vage. Also wenn, dann geht es darum, okay, wir wollen gerade irgendwas sagen, dafür ist jetzt vielleicht wichtig, wo die Person irgendwie grob unterwegs ist, aber es geht nie darum so, aber als der und der gekommen ist und jetzt sind wir so und so Instructor. Alles Schwachsinn.
Ja, man könnte dir aber trotzdem unterschwellig unterstellen, so dass du gerade suggerieren wolltest, dass wir mit coolen Typen abhängen, ne?
Dass wir mit coolen Typen abhängen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das tun wir.
Also wir hängen ja auch mit coolen Typen, aber das ist ja nicht der Verkaufstreffer.
Das ist nicht unser USP.
Vor allem, das sind halt auch Leute.
Kommt zu uns, weil wir hängen mit coolen Typen
ab. Ja, aber das ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob du sagst so, also zum einen natürlich auch irgendwie Leute, die in der Box selbst trainieren, aber dann ist auch nochmal die Frage so, auch im erweiterten Rahmen von ICCS, wer hängt da so alles mit drin? Ne? Und das sind halt auch Leute, die teilweise in anderen Ländern wohnen. Und da merkst du halt auch sehr gut,
das ist jetzt nicht so, als ob ich mich jetzt hinstellen würde und sage, hey, dem und dem aus dem und dem Land, der 20 Jahre Militärkarriere hinter sich hat, dem habe ich jetzt mal so richtig geil gezeigt, wie ein Armbar funktioniert, ne? Ich bin jetzt ein Blabla-Instructor.
Genau.
Das ist halt immer gefährlich, obwohl ich auch gemerkt habe, ne? Manchmal waren es Leute, die haben echt viel Kampfsporterfahrung, aber dann halt wenig irgendwie Erfahrung irgendwie im Bereich irgendwie technisches Boxen. Und dann fängst du an zu sagen, hey, ne, da kannst du ein bisschen schrauben, wie auch immer. Dann hast du ihnen sogar einen guten Tipp gegeben.
Ja.
Das heißt noch lange nicht, dass ich mich zu einem Ausbilder dieser Person erklären würde.
Aber du hast ja eben das NASA-Beispiel, ne? Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir mal jemanden ausbilden können oder können jemanden einen Armbar zeigen, der bei der Space Force arbeitet.
Und die damals ist der dieser Schwachkopf-Instructor.
Genau, dass dieser Schwachkopf von Trump damals gegründet hat. Vielleicht können wir dann sagen, wir hätten die Space Force ausgebildet, weil es gibt ja so auch Ausbilder in Deutschland, die behaupten, sie hätten die CIA ausgebildet oder sie haben Home Security ausgebildet.
Weißt du, was mir da richtig gut gefallen hat? Der Rudi, der gesagt hat, hör mal, ich habe mich da bei BlackRock beworben und dann haben die auch gesagt, so, was wollen wir mit einem deutschen, ne, was ist
genau.
Ich, was Soldaten?
Wir haben ja sogar Leute, die SEALs sind und so, die noch mehr Erfahrung ne,
so,
haben.
Ja. Überleg mal, wie viel Kriegserfahrung wir haben, weil es gibt halt keine Sekunde, die Vereinigten Staaten nicht irgendwo die Demokratie in Anführungszeichen versuchen zu retten, beziehungsweise richtig. Öl rauszupumpen. Aber so, es gibt ja halt immer
noch, das habe ich jetzt nicht, ne?
Aber es ist auch mittlerweile Lithium, ich habe mich da versprochen, verzeihen.
Ja, ja.
Aber wo du halt merkst, so hey, ne, die haben immer irgendwie eine Ausrede, Krieg zu führen.
Ja, ja, ist okay.
Die sind die ganze Zeit mit drin. Da ist, es gibt ja keine.
Die haben Erfahrung.
Genau, da ist ja der Punkt, so, ja, wenn du
warum
mal überlegst.
Lassen wir mal da weg.
Wenn du aber mal so überlegst.
Sie ist ein Zuhälter, der hat ja auch Erfahrung in Sachen Gewalt. Ne? Ist auch nicht.
Mein Gedanke dabei war halt, wenn du dir, hatte ich jetzt letztens noch ein Gespräch, wo jemand meinte, hey, was denkst du eigentlich, wie viel Einsätze hat die GSG 9 eigentlich? Ich glaube halt nicht so super viele.
Das hört man schon mal. Man hört, die müssen super ausgebildet sein. Wir hatten hier bei uns in Köln auf der Kreuzgasse, hatten wir eine Person, die mit einem Sturmgewehr durch das Gebäude gelaufen ist. Und dann wurden die SEKs aktiviert und sogar die Gruppe aus St. Augustin war da.
Das war wirklich ein echtes Gewehr oder war es
irgendwie? Nein, hat man nachher gar nicht gefunden. Und dann war, das war auch in den letzten 2 Jahren. Da hat irgendeiner morgens um 6.30 Uhr beim Brötchen holen in der Kölner Südstadt am Klotwischplatz jemanden gesehen, der angeblich auch mit einem Sturmgewehr rumgelaufen ist. Hat dann auch die Polizei Bescheid gesagt und dann kam sogar die GSG 9 mit ihrem gepanzerten Wagen an. So, also man merkt so, wenn solche Sachen sind, dann hört man schon mal, ja.
Die waren
auch
weiß da,
aber, ja. Man weiß aber, pass auf, die Sache ist aber auch die, man weiß aber auch nicht, wie viel Sachen die machen, die gar nicht in die Presse reinkommen. Ja, dann nehmen die irgendwie, wenn die dann sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier wieder irgendeinen, eine Person, die gerne mit Motorrädern aus Amerika durch die Gegend fährt, ja, und das Ganze im organisierten Kontext. Und wir haben da jetzt jemanden hops genommen und wir haben die Neuner dazu gerufen.
Aber ist das nicht echt ein SEK-Ding? Macht das wirklich, also ist die GSG nicht gezielt für Terroreinsätze gedacht?
Werden.
Aber da ist der Punkt so, schadet ja nicht, die dabei zu haben, mäßig.
Ja, genau. So, es kommt immer auf die Schwere der Lage an. So. Ja. Und dann ziehen die ihr Ding durch, ja, und dann weißt du ja gar nicht, wer da war.
Wenn
da
irgendwo in St. Pauli mal wieder irgendwie ein paar Leute hochgenommen wurden, dann weißt du nicht unbedingt, wer das gemacht hat.
Oder was weiß ich, wo, oder irgendwelche Reisbürger oder was weiß ich. Ja, da gibt es ja genug Sachen. Die Sache mit den Reisbürgern da, das ist natürlich an die große Glocke gehangen worden, aber es wird ja nicht alles an die große Glocke gehangen. Ne? Mhm. Überleg mal, da hier hat SEK Berlin, ja, die haben 500 Einsätze im Jahr.
Ja, in Berlin knallt es richtig böse.
Sie haben 500 Einsätze im Jahr. Und von wie vielen hört man in der überregionalen Presse? Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen will ich denen jetzt in St. Augustin gar nichts. Man hört manchmal Dinge, ich weiß es nicht. So, aber.
Ja, aber es war halt einfach für mich der Gedanke, wo du einfach verstehst, wenn Leute in diesem Bereich so wahnsinnig viel tätig sind, also so halt auch so viel praktische Erfahrung haben, dann hat das einfach nochmal einen ganz anderen Bezug zu dem, was sie da alltäglich durchziehen. Also es gibt halt Leute, die einfach durch mehr Erfahrung auch einfach stumpf anders so ausbilden können, schätze ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann so gewisse Truppen, die hier solche Funktionen erfüllen, dann auch in anderen Ländern teilweise mit ausgebildet werden, dann einfach so ein bisschen praktischer mit irgendwie angeleitet werden oder so. Weil ne, das ist halt die Frage, so wie viel Angebot hast du für solche Einheiten in Deutschland? Naja, aber das ist, wie gesagt, im Endeffekt geht es nicht darum, mit wem man rumhängt und wie cool die alle sind, sondern es geht halt einfach nur darum, wenn Leute ihren Beruf da irgendwie ernst nehmen, dann kann es sein, dass sie sich fortbilden. Aber das hat jetzt nicht super viel mit den Fertigkeiten der Person zu tun, dass sie sich das mal angucken. Ne, wenn du irgendwie was Neues hörst, bist du, kenne ich nicht, guck ich mal an, das ist ein offener Verstand, das ist nicht unbedingt jetzt eine Lizenz zum Gelddrucken.
Ja.
Aber da sind wir auch schon wieder echt weit von dem Thema, welche Fähigkeiten sind im Krav Maga gar nicht wichtig.
Also die wichtigste ist eigentlich, im zivilen Kontext zu vermeiden. So, jetzt, wenn wir in der Situation drin stecken, würde ich sagen, ist der nächste wichtige Punkt, erstmal zu erkennen, in was für einer Situation stecke ich hier eigentlich.
Ich glaube auch, das Vermeiden, das haben wir auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal angesprochen, aber Vermeiden ist auf mehreren Ebenen ein Ding, was funktionieren soll. Zum einen sind das so Dinge, wo du halt einfach ein grobes Gefühl dafür schaffst, welche Situationen sind eigentlich potenziell gefährlich für mich.
Mhm.
Problem ist nur, und das ist eine Sache, die kommt gerade bei sexuellen Übergriffen immer ganz häufig mit auf, dass du halt merkst, dass die Mythen, die darüber erzählt werden, so ein bisschen dahin gehen, dass Menschen nicht so ganz ernst nehmen, wenn es nicht aussieht, wie der Mythos es darstellt. Also quasi, wenn irgendwie sowas ist wie Leute, die irgendwie im familiären Umfeld oder vielleicht sogar der eigene Freund oder die Freundin übergriffig wird und man dann sagt so, ja, das war jetzt aber nicht irgendein Typ, der in einem Gebüsch aufgelauert hat und dann kam sie da irgendwie leicht bekleidet vorbei und dann ist da was passiert. Sobald das abweicht, wird das dann teilweise gar nicht mehr so ernst genommen, wie es eigentlich ernst genommen werden müsste, weil Leute irgendwie das Gefühl haben, ich verstehe das nicht, das passt nicht in mein Bild, da habe ich einen anderen Bezug zu und auf einmal merkst du so, kacke, ne, so das ich kann es nicht einsortieren, da habe ich keine Kontrolle drüber, will ich gerade irgendwie gar nicht so an mich ranlassen. Und da merkst du halt, diese Mythen, die Leute da sich erzählen, so darüber, wie das aussieht, ne, der dunkle Park und wie auch immer, die haben ja trotzdem eine Lektion, da ist ja trotzdem Moral der Geschichte drin und zwar halt gewisse Umgebungseinflüsse können eine Situation stumpf gefährlicher gestalten. Ne? Wenn ich alleine bin, wenn ich mich in gewissen Gegenden vielleicht rumtreibe. Ne? Es gibt so gewisse Sachen, die ich einfach beachten muss. Problem ist aber, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Beispiel, was ich gerade meinte, das deckt natürlich dann auch nicht alles ab. Und da ist dann so der Punkt, wo man halt verstehen muss, wenn es das nicht abdeckt und es ist trotzdem eine Situation gegeben, in der ihr vielleicht alles, ne, man kann euch jetzt als super toller Krav Maga-Instructor gar nicht vorwerfen, ah, da habt ihr aber jetzt hier nicht aufgepasst, wie auch immer. Und trotzdem kann es sein, dass es irgendwie eine Scheißsituation gibt. Und da ist dann halt der Punkt, was für mich irgendwie ganz gut, oder was ich dann auch ganz gerne irgendwie Schülern sage, ist so ein bisschen, wenn ihr euch wohl genug mit der Idee fühlt, mit der Person im Zweifelsfall kämpfen zu können, dann kann das teilweise auch immer noch dazu beitragen, dass ihr einen Kampf verhindern könnt. Wenn die Person merkt, so, boah, die fühlt sich viel zu wohl, obwohl ich sie gerade echt anpöbel, manchmal ist das auch eine Sache, die dann teilweise so ein bisschen, wie soll ich sagen, Zweifel streut. Kommt immer so ein bisschen darauf an, was ist die Situation, was ist vorher passiert, was geht da ab. Aber deswegen ist halt auch der Punkt, wo wir sagen, hey, wir reden ja hier mit den Leuten nicht nur darüber, wie man nicht sich boxt, sondern wir zeigen den Leuten ja auch so ein bisschen, wie man es macht. Und dann ist halt die Frage, warum tut man das denn eigentlich, wenn man die ganze Zeit vermeiden möchte? Naja, weil wir uns, wie beim Fahrsicherheitstraining, eigentlich hier mit sehr viel unserer Zeit auf einen sehr kleinen Anwendungsbereich vorbereiten, aber mit einem gewissen überschaubaren Bereich der Zeit gucken wir eigentlich, dass wir, es ist nicht super viel Zeit, die da reingeht, zu erklären, wie man eine Situation vermeidet, aber es muss trotzdem irgendwie im Unterricht passieren. Und da so 80-20 mäßig, ne? Die meiste Zeit arbeiten wir halt schon mit den Leuten auch darum, wie kämpft man denn jetzt am Ende des Tages?
Ja, weil letztendlich, der Punkt ist ja der, ich finde das Thema Kämpfen, das haben wir auch schon ein paar Mal hier auch besprochen. Die Menschen, die ja zu uns ins Training kommen, die haben ja oftmals Angst vor der körperlichen Auseinandersetzung. So, die haben Angst, verletzt zu werden, beziehungsweise die haben eigentlich noch mehr Angst davor, nicht zu wissen, was sie tun können. Und ich bin ja, und auch wenn ich das schon 100.000 Mal gesagt habe, ich bin ja fest der Meinung, wenn man sicher sich auf eine körperliche Konfrontation vorbereitet, aber nicht als die selbsterfüllende Prophezeiung, sondern als Backup, dass man entspannt und ruhig deeskalieren kann und dass, wenn dann Plan A, das Deeskalieren, das Vermeiden nicht funktioniert, dass man dann aber weiß, okay, wenn jetzt Plan B zünden muss, habe ich aber trotzdem noch was in der Hinterhand. Deswegen immer das schöne Beispiel, ne, vom lieben Erik mit dem, Schaufenster? Mit dem Schaufenster, ne, was ich auch immer sehr gerne jetzt auch im Training so als Beispiel nehme. Ich habe das dann natürlich dann noch ein bisschen erweitert und meine so, ja, wenn du natürlich dann so tust, als ob du was im Schaufenster hast, aber im Laden, der ist leer, ja, sozialistische schlecht. Lehre, ist es schlecht, ja. Und wenn du ganz genau weißt, dass du nur irgendwelche Fake-Uhren im Schaufenster hast und du setzt da drauf und du weißt ganz genau, wenn der jetzt nicht drauf reinfällt auf dein Fake-Uhren-Geschäft und jetzt gleich kommt der in deinen Laden rein und sieht, dass dann gar nichts drin ist, ja, und du kannst höchstens ein paar billige Swatches aus den 80ern kaufen, dann war es das für dich, ja.
Diese Metapher fast mittlerweile ausgequetscht wie so eine
Zahnpastatube. Ich liebe diese Metapher. Genau, dieses Beispiel. So, und das ist es einfach so. Und wenn du aber weißt, hey, ich weiß, wie es ist zu kämpfen, ich weiß, wie es ist, auch Sparring zu machen, ich weiß, wie ich in gewissen Situationen reagiere, ich weiß, wie es sich in etwa anfühlt, dann ist man viel entspannter und ruhiger beim Deeskalieren etc. Und dann ist man nämlich auch in dieser Phase. So, ganz kurz. Und dann ist man nämlich dieser Punkt, genau, auf die Phase komme ich jetzt gleich. Dann ist nämlich dieser Punkt, diese Entspanntheit und diese Ruhe, ja, das formt natürlich auch die innere Einstellung, ja, das magische Mindset, dieser Begriff, wo der Jan immer kotzen kann. So, und wenn man dann in diese Phase reinkommt, ja, diese, nennen wir es mal die Intel-Phase, ja, so, man kommt jetzt in so eine Situation rein, man sieht, oh oh, laut Bayerisches Dreieck könnte das jetzt hier ein potenzieller Tatort sein. Ich fange mal an zu überlegen, ob hier irgendwas passieren kann. Kann ich mich rausziehen? Ah, da kommt auch schon der potenzielle Täter. Gut, dann gucken wir jetzt mal, in was für einer Situation wir uns hier gerade befinden. Gucken wir einfach mal, was die Person möchte. Und ich kann mich quasi darauf vorbereiten. Und ich bin von meinem Mindset dabei und denke so, okay, alles klar, es geht um sexualisierte Gewalt, alles klar, es geht um das Thema, Territorialdominanz. Jetzt weiß ich in etwa, in welche Richtung es geht. Jetzt kann ich dann meine erlernten kommunikativen Abwehrstrategien einleiten. Ich kann meine körperliche Positionierung arbeiten, ob das dominant ist oder nicht dominant, vollkommen egal. Da kommt jetzt immer auf die jeweilige, auf das jeweilige Thema ein, an, da wollen wir jetzt nicht individuell drauf eingehen. So, und dann weiß ich, okay, wenn jetzt gleich alle Strecke reißen, weiß ich, was ich körperlich zu tun habe. So, und ich bin dann einfach der Meinung, dass man wahrscheinlich, jetzt komme ich ja mit dieser Marketing-Geschwafel, mit dieser 80-20-Geschichte, dass man mindestens in 80% der Situationen, wenn man da ruhig bleibt und entspannt und nicht Angst bekommt vor einer möglichen Konfrontation, sie aber auch nicht sucht. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Ich möchte nicht, dass jetzt die Leute denken, oh, man wird da aufs Ballern konditioniert. Nein. Aber einfach zu wissen, der Tank ist voll, falls ein Stau kommt.
Beim ICCS ist auch schon schöne... ein bisschen Ballerkonditionierung.
Ja, beim ICCS, ja, aber du weißt auf jeden Fall, und das finde ich ein schönes Beispiel, fällt mir gerade so spontan ein, das ist so, wenn du mit dem Auto losfährst und siehst, oh scheiße, der Tank ist leer, dann denkst du die ganze Zeit so, bitte lass jetzt keinen Stau kommen, bitte lass jetzt keinen Stau kommen. Wenn der Tank aber voll ist, denkst du dir, so what? So, und genau so kann man, oh, das ist eine schöne Metapher.
Boah, ich werde ganz, seit ich Motorrad fahre, werde ich ganz nervös, wenn ich einen Stau sehe. Es ist einfach nur so, weil ich stehe nicht mehr in Staus eigentlich.
Ja, ja, aber du weißt, was ich meine. Ja.
Ich habe so letztens gehört, dass ich immer mit dem Auto war, ich war so, jetzt muss ich ja stehen bleiben, was ist das ja. denn?
Also,
es widert mich an.
Also, wie gesagt, die wichtigsten Fähigkeiten könnte man sagen, erstmal vermeiden, dann wirklich ein kämpferisches Grundgerüst auch mit aufzubauen, um einfach eine innere Stärke, ein Selbstvertrauen zu entwickeln, um dann in dieser Vorkampfphase souverän zu sein und souverän seine Awareness spielen zu lassen, die Situation abzuchecken, seine entsprechenden Taktiken und Strategien ablaufen zu lassen, die man dann halt im Training erlernt. Ja, ich glaube, das ist dann so mit der Zweitwichtigste, ne?
Ich kann mal so ein geiles Beispiel für jemanden liefern, der einfach so absolut nicht verstanden hat, was die Situation ist, der nicht um ihn herum passiert ist. Ich war letztens, ich habe einen sehr guten Kumpel, der Golfcoach ist. Du kennst den.
Ja, super
Kerl.
Liebe Grüße, Leon.
Genau, und wir waren letztens, das erste Mal, seit ich irgendwie, ich glaube irgendwie 7 oder 8 war, mit ihm golfen. Na, das habe ich echt lange nicht mehr gemacht und ich war erstaunt, es ist gleichzeitig, macht es mega Spaß. Und es ist
Haben Hölle. Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf?
Es ist gleichzeitig richtig geil und Hölle. Das ist wie beim Grappling, so du musst so ein Nerd sein, damit du dich da richtig reinfuchsen kannst irgendwann, ja. Und das ist echt ein Thema. Aber dann war es halt so, dass wir auf dem Weg raus, wir waren in einem Verein, wie hauptsächlich Abschläge, wo er früher auch Trainer war, aber er ist jetzt nicht mehr der Trainer. Und dann war es halt hier und da, dass Leute ihn wiedererkannt hatten und meinten so, ey, ne, was machst du jetzt? Ne, er ist jetzt da und dahin gezogen, ist da Trainer, super. Und auf dem Weg raus, wir sind an so einem Gebäude vorbeigelaufen, wo der Typ, über den ich jetzt spreche, der hat uns gesehen, wir haben ihn aber nicht gesehen. Das heißt, ich hatte meinen Rücken zu ihm gedreht. Und nur irgendwie am Rande nochmal, wir hatten gerade eine coole Runde Golf hinter uns. Ich war echt entspannt. Ich hatte eine gute Laune. Alles war super. Wir gehen Richtung Auto, weil wir langsam nach Hause fahren wollen. Und dann kommt uns ein Typ hinterher und brüllt irgendwie so, ist halt nicht so richtig gut gewesen, aber so, er hat auf jeden Fall etwas gebrüllt, was ich persönlich als nicht Bedrohung wahrgenommen, aber als etwas, wo ich sage, okay, jetzt gibt's Stress irgendwie so, ne? Mhm. Und da war ich halt so, ne, ich habe mich dann irgendwie umgedreht und er hat noch mal einen draufgesetzt und nochmal sowas gebrüllt, ne? Und dann war für mich halt klar, okay, also ich weiß nicht, warum das für mich im Moment, aber ich dachte, das wird jetzt handgreiflich hier, ich weiß auch nicht warum, ne? Aber und dann stellt sich halt raus, dass der Kumpel, mit dem ich da war, kannte ihn. Und das war quasi ein Gag zwischen den beiden, dass er ihn so angepöbelt hat, ne? Und dann dreht er sich halt um und dann so, ah ja, hi, ich bin Lukas, der so und so, bla bla. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich erstmal so ein bisschen runterkochen musste, weil ich gemerkt habe, so, boah, ich war jetzt gerade irgendwie geistig ganz woanders. Und ich weiß vor allem gar nicht, warum, weil das ist auch kein Umfeld, gerade das meine ich halt, das ist auch kein Umfeld, in dem du damit rechnest, ne? So, da war es halt so, dass ich zu ihm meinte, so, weil ich irgendwie ein bisschen länger gebraucht habe und er hatte sich irgendwie gewundert. Und dann meinte ich so, sorry, ich habe dich gerade echt einfach falsch wahrgenommen, ne? Ich war jetzt gerade ehrlich ein bisschen auf Krawall eingestellt. Weiß auch nicht irgendwie, ne? So, sorry. Dann hat er sich weiter mit dem Kumpel unterhalten und am Ende des Gesprächs, du hast gemerkt, er hat das gesamte Gespräch gebraucht, um zu verstehen, was ich gerade gesagt habe, dass er halt meinte so, wie meinst du das jetzt mit Krawall so? Ne? Und er hat dann erst verstanden, dass es echt irgendwie, also dass ich da echt geladen war, dass ich halt echt so, ne? Und das hat er gar nicht für sich wahrgenommen, dass es überhaupt ein Problem da sein kann, weil er in seiner Lebensrealität einfach keinen Kontakt mit dem Thema hat. Weil ich halt merke, so im Kampfsportstudio, wenn du das jemandem hinterher gebrüllt hättest, dann hätte es halt Stress gegeben, dann hätte es halt auf die Fresse bekommen.
Und er meinte den Leon einfach aus Spaß oder was?
Genau, er hatte ihn so als Spaß so angepöbelt, das war alles, ne, und es war alles völlig in Ordnung am Ende des Tages, ne, so ich mach das, also das kann
ja,
ich
ja,
nachvollziehen.
Aber, für dich, ja, ja.
Aber ich wusste nicht, dass die sich kennen und er hat auch nicht direkt reagiert und er hat ihn vor allem nicht von vorne angesprochen, er hat es ihm von hinten hinterher gebrüllt und kam auf uns zu. Da habe ich halt so, ne, keinen Schritt weiter, so bis hierhin, ne, aber da merkst du halt auch, für ihn war das nicht realistisch, dass das für ihn eine Konsequenz haben kann, dass er gerade jemanden anpöbelt, auch als Scherz, aber er kennt das nicht.
Hast du Leon nicht gefragt, was das cool ist, die Situation?
Ich war gerade erstmal dabei, so für mich, der kommt auf mich zu und wenn er jetzt zu nahe kommt, dann muss ich den jetzt stoppen. So, ja. Und dann habe ich halt verstanden, okay, und danach mache ich das Thema auch so, hey, sorry, wenn ich dich jetzt hier gerade voll bloßgestellt habe oder so, ne? Ich wollte
ja,
jetzt
ja,
auch nicht irgendwie Krawall
anfangen,
für
dich, ja.
Aber der kam auf mich zu, das ist für mich jetzt gerade einfach eine scheiß Situation. Und da meinte er so, nee, ist ja gut zu wissen, ne? Aber da merkst du auch, das ist eine Person im falschen Kontext, mit super viel Selbstbewusstsein, aber wo du auch merkst, dass nicht viel hinter, kann das auch einfach sein, dass einen das einengen kann. Weil du kennst mich ja gut genug, um zu wissen, ich bin ja keine aggressive Person oder so. Ne? Nur in dem Moment war es so, dass die gesamte Art, mit der er an uns herangetreten ist, hat mir gerade suggeriert, diese Person hat gerade irgendein Problem und will das auch
ja,
irgendwie.
Es hat aber auch in den Kontext nicht reingepasst, weil man stellt sich ja einfach so einen Golfclub vor, alle so voll eloquent und dann ja. In ihren weißen Anzügen, ne, ja. Und dann mit ihren Burberry-Hütchen auf und ab die Post, ja. So, und dann, ja, ist das so.
Die haben eigene Marken, diese ganzen Golf, die haben irgendwie eigene Marken. Das ist nochmal, die kennst du auch nicht als Nicht-Golfer. Das ist alles, kannte ich alles nicht, aber ist anscheinend scheiße teuer.
Okay, auf jeden Fall, normal, ne. Aber so, und dann denkst du dir so, ja, okay, jetzt haben die da, jetzt bist du hier in so einem eloquenten Umfeld, da wird jetzt keiner da, keine Ahnung, so als wenn du auf der Hornstraße bist oder im Fringsfehl.
Da bist du drauf eingestellt.
Fringsfehl ist ja mittlerweile auch Larifari geworden. Naja, aber hier, was weiß ich, hier bei dir da im Agnesviertel, wo früher die ganzen Puffs waren, ne, oder so, oder du bist ja in der Dingsbumswall.
Friesenwall.
So, wenn du da unterwegs bist und da kommt einer um die Ecke und fängt da an so rumzubrüllen, dann rechnest du mit. Weil da ganz viel gesorgt und noch immer noch Milieu und sonst was an. Ja,
selbst mir, als ich dir mal erzählt, als ich die Hand noch gebrochen habe, als ich da gejumpt wurde, im Agnesviertel, wo du auch merkst, so nicht die Ecke, wo du das erwartest.
Ja, das ist aber dann auch so Neuköllner Naivität.
Nee, das meine ich
gar nicht. Nein, das meine ich jetzt nicht mal böse gegenüber dich, aber das Problem ist ganz einfach, du denkst nicht damit, aber wenn du weißt, du musst ja überlegen, dieses Agnesviertel, das ist quasi so eine Insel der Glückseligkeit, aber ihr seid quasi umzingelt von
üblen Ecken.
Im Grunde üblen Ecken, weil Nippes war früher auch eine ganz üble Ecke, weil da war ja auch der Schlachthof, der ist ja immer noch da, aber das war immer noch, beziehungsweise der Schlachthof ist in Neu-Ehrenfeld an der Grenze zu Nippes. Dann ist da dieser Grüngürtel, da sind diese Schrebergärten. Auf der anderen Seite hast du quasi die Altstadt Nord, ne? Da hast du hier den Ebertplatz und sowas, Hauptdrogenumschlagsplatz. Da habt ihr da quasi eure Insel der Glückseligen, ja. Und dann kannst du dir mal vorstellen, das ganze hier Socks und das ganze Milieu strahlt ja auch dahin aus.
Aber das
ist
auch nicht die Art, Jungs, das ist Komische gewesen.
Nee, ich weiß, weil dann hast du halt trotzdem, wenn du jetzt durch dieses Dings gehst, durch dieses Agnesviertel, und dann hast du immer die ganzen Latte Macchiato-Muttis mit ihren Joggern da rumlaufen, oder in ihren E-Fahrrädern, dann denkst du ja eigentlich an nichts Böses. Und auf einmal hast du auf einmal so eine Situation, wo dann aus deiner Glückseligkeit so ein bisschen rausgerissen wird. Und ich kann mir das da gut, sehr, sehr gut vorstellen.
Das ist kein Rant gegen dich. Aber es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man sagen kann, hey, Sachen können auch passieren, wenn man es null ausstrahlt, man eigentlich aufpasst, was man tut, und man auch sich generell nicht extra blöd anstellt und sich eigentlich mit keinem versaut. Weil was ich gemacht habe, war ja eigentlich, ich bin quasi von, also ich wollte eigentlich eine Freundin an der Haltestelle abholen, wir haben uns irgendwie verpasst und ich bin zurückgejoggt und dann kam halt irgendjemand auf mich zu, das war so eine Gruppe von Jungs, ziemlich besoffen, und einer von denen hat halt einfach nur Bock drauf gehabt, Stress zu suchen. Und der hatte mich dann halt angepöbelt und dann habe ich halt wirklich das Blödeste gemacht, was man machen kann, weil ich ihn nicht so ernst genommen habe, aber ich habe halt gelacht und das kannst du halt gar nicht machen. So, und da war halt der Punkt, dass ich habe dann auch zu der Zeit vergessen, dass ich einfach einen Gips an der Hand hatte. Ich hatte mir gerade die Mittelhand gebrochen.
Ja, notfalls muss man mit dem Gips zuschlagen.
Der pöbelt mich an, ich lache ihn aus, was absolut, ey, ich will, bitte macht das nicht, wenn ihr angepöbelt werdet. Kommt nicht gut. Und dann ist er direkt auf mich losgerannt. Ne? Da war ich auch so, ach so, warte mal, nee, die hat es ja eingepackt. Ich kann auch gerade nicht wirklich hier machen irgendwie, ne? Da bin ich zum Glück einfach schnell genug gewesen. Da merkst du auch so, bis auf das Lachen habe ich nichts falsch gemacht.
Ja.
Es war alles in Ordnung.
Ja.
Ich war in der Ecke, wo ich wusste, da passiert eigentlich sonst nichts.
Aber das ist der Grund, warum ich immer sage, wenn wir hier unser Anquatschspiel machen und alle sind abgefuckt, dass sie jetzt eine Stunde lang nicht schwitzen werden, ne? Und wir machen das Anquatschspiel und ich sage zu den Leuten immer, versucht euren Gesichtskirmes unter Kontrolle zu behalten, ja? Und auch wenn euch jetzt die Situation peinlich ist und ihr fangt an mit irgendwelchen Übersprungshandlungen und fangt an zu lachen, weil euch das blöd ist, dass eure Freundin oder euer Kumpel euch jetzt hier auf der Matte anquatscht, stellt euch einfach vor, es wäre irgendein ambivalenter Drogendruffi, ihr fangt jetzt an so rum zu lächeln, weil die Situation kompensieren wollt, der denkt, ist sowas für eine arrogante Fotze und wird euch richtig doof, ja? Und schaltet hoch. So, und das ist der Grund, warum ich mal sage, Leute, dieses Training, dieses Kommunikationstraining und beim Kommunikationstraining sein Gesichtskadaver so unter Kontrolle zu behalten, ja, ist genauso wichtig, wie zu lernen, jemanden in die Fresse zu hauen oder zwischen die Beine, ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ganz ehrlich, natürlich, es passiert auch uns Trainern, dass uns sowas schon mal passiert, ja?
Also, einmal das und zum anderen ist eine Sache, die auch so ein bisschen, die ist mir häufiger aufgefallen, jetzt auch gerade im Rahmen von Arbeit mit so Anfang 20-jährigen Frauen, so gerade da oder so Ende der Zehner, so, ne, so 18, 19, 17, 18, 19, da merkst du, dass ganz oft in unangenehmen Situationen die Übersprungshandlung ist, ich lächle, ich mache mich ein bisschen klein.
Ja.
Und ich kommuniziere auf eine Art und Weise, die mein Gegenüber nicht provozieren soll.
Genau, ein Hauch von Unterwürfigkeit hat das.
Genau,
so,
und das Problem
flirt.
Ist, ich hab halt mich wirklich viel mit gerade auch in meinem Freundeskreis da mit Mädels drüber unterhalten, so, was genau ist das, was du in dem Moment machst? Weil ich habe es beobachtet, was passiert da bei dir gerade? Und echt lange Gespräche darüber geführt, weil ich das einfach super, super interessant fand, auch gerade, also was ist super interessant, aber wichtig fand, das mal irgendwie so zu verstehen. Und da ist halt der Punkt, der Gedanke dabei scheint zu sein, wenn ich das jetzt mache, da mache ich die Person nicht unnötig sauer. Aber es findet nie eine klare Abgrenzung statt. Und das, was ich halt gefährlich dabei finde, und das heißt nicht, dass ihr was falsch macht in dem Moment, es heißt einfach nur, ich möchte euch mal so die Gegenseite davon bitten, gerade jemand, der beim Feiern irgendwie anfängt, Leute anzuquatschen, ne, der generell schon mal so ein bisschen gerne grenzüberschreitend ist, wie auch immer, kommt an den Punkt ran, ne, am besten dann auch noch irgendwie irgendwas im System, das heißt, da dann auch noch ein bisschen enthemmt, super beschissene Kombination, kommt an, fängt an, jemanden wirklich unangebracht anzuquatschen, vielleicht zu berühren, und dann kommt halt diese Art von Reaktion. Und das Problem, was ich dabei halt sehe, weil ich habe das mehrfach solche Typen schon danach sagen hören, so nach dem Motto, ja, ne, der hat doch gelächelt, bla, der hat doch auf mich gestanden. Ja. Und da merkst du halt so, dass, ich weiß nicht, ob die sich das dann aktiv einreden, ob die das wirklich glauben, aber du merkst halt, es kommt genau das Gegenteil von dem rüber, was eigentlich gerade symbolisiert werden soll. Von wegen so, hey, ich finde das gerade gar nicht geil, was du hier machst. Dass ich jetzt gerade so klein werde, ist ein Zeichen dafür, dass ich wirklich an meinem absolut äußersten Limit bin und die Person sagt so, die lädt mich gerade ein. Und da merke ich halt so, ja, warum auch immer,
ja,
aber
ja.
Das ist genauso entgegengesetzt.
Aber genau, das ist aber das Ding, je nachdem, was für einer Form du jetzt gerade bist, ja, dann spielst du, das ist das Ding. Deshalb auch wenn manche sagen, eher den Dicken zu machen kann helfen.
Kommt drauf an, wo.
Es kommt drauf an, wo. Ihr müsst das spüren. Das ist so schwer zu erklären. Deshalb so eine Pauschalaussage ist wirklich schwierig, ja. Weil manchmal, vielleicht muss der Typ sich beweisen und denkt sich gerade, ah, weißt du was, jetzt macht er sich auch noch klein. Super.
Da kann ich draufhauen.
Jetzt kann ich draufhauen.
Der lädt ja quasi ein.
Ja, es kann aber auch genauso sein, ach, der macht sich klein, komm, der hat schon genug, ach komm, ich habe jetzt schon genug bewiesen. Es kommt auf die Situation an. Deswegen, das ist so schwierig, das zu spüren, dieses Ding, was will er denn von mir oder sie?
Ja, eine Sache, die ich super gruselig in dem Kontext finde und die ergibt vielleicht auch im Rahmen dieser ganzen Geschichte ein bisschen mehr Sinn, aber ein Großteil, ich kann dir leider gerade nicht mehr die genaue Zahl nennen, aber ein Großteil der sexuellen Übergriffe, gerade auch im familiären Umfeld, aber auch fremd, sind, wenn du dich mit den Tätern unterhältst, gar nicht lustgesteuert. Und das hast du extrem, also extrem viel größer die Diskrepanz nochmal bei.
Du meinst jetzt, also in Beziehungstaten geht es gar nicht lustgesteuert, sondern es geht eher um Macht?
Nee, es geht generell, wenn ich jetzt von sexuell, also oder sexualisierter Gewalt spreche.
Ja.
Alles, was im Rahmen, bei Kindern ist es noch viel krasser, also wenn der Übergriff gegenüber Kindern, weil das wird teilweise richtig lange aufgebaut, aber auch in Beziehungen, auch im Rahmen, also familiär heißt ja, damit meine ich nicht irgendwie die Familie selbst und alles, was irgendwie nah der Person ist, auch Freundeskreis und sowas. Diese Übergriffe sind in erstaunlich hohem Maße eigentlich das Ausleben von Machtverhältnissen. Und wenn du das verstehst, verstehst du, warum sexualisierte Gewalt und so Territorialgewalt im Kern teilweise den gleichen Ursprung haben.
Macht.
Ne? Das ist nämlich so eine Ausübung, Sache, wo du merkst, genau, das heißt, die Muster zu erkennen, was passiert gerade und wie reagiere ich da sinnvoll drauf. Wenn ich halt das verstehe, dann weiß ich auf einmal eben auch, dass es eben nicht nur darum geht, oh nein, die Person findet mich jetzt irgendwie attraktiv, jetzt muss ich irgendwie hier, ne, das ist ein Teil, der gerade so, das ist dann eher so die sexuelle Belästigung, glaube ich, so im öffentlichen Raum, das sind so Sachen wie übergriffiges Verhalten, ja, aber wenn wir jetzt wirklich über dieses Thema reden, sexualisierte Gewalt, das sind eben so Dinge, die passieren teilweise viel stärker im Rahmen von Machtauslebung. Und wenn ich das alles verstehe, dann weiß ich auch, wie muss ich mit jemandem, der über das Thema lernen möchte, der sich damit auseinandersetzen möchte, wie muss ich damit so jemandem drüber reden? Was muss ich den Leuten eigentlich zeigen? Weil da geht es eben überhaupt nicht darum, was du anhast. Es ist so scheißegal, was du anhast, wenn es um Machterlebnis geht. Und da merkst du halt bei diesen ganzen Geschichten, wenn man das versteht, dann hat man auch ein Gefühl dafür. Das sind auch wieder Fertigkeiten, die ich im Training verstehen muss. Ich brauche ein bisschen Verständnis darüber. Das hast du gerade am Anfang ja einmal gesagt, so, ich brauche Verständnis über die Situation oder in welchem Rahmen befinde ich mich gerade. Und das nicht mal unbedingt, um zu sagen, oh, ich bin hier gerade im Bereich Territorialgewalt. Ich rufe jetzt Programm ABC ab. Sondern vielmehr, um zu verstehen, was will die Person eigentlich gerade? Wie kann ich der Person das jetzt bieten und das nicht, damit ihr es machen könnt, sondern einfach, damit ihr wisst, okay, die Person will mir das quasi abnehmen, um das zu bekommen. Was kann ich jetzt dagegen machen? Und wenn man das versteht, dann, ne, gerade bei so sexualisierter Gewalt merkt man auch einfach so, ey, wenn es um Machterlebnis geht, es geht nicht darum, dass ich attraktiv bin. Das ist halt so dieses eine Klischee, was da irgendwie mal so rumgeistert. Und ein anderes Thema ist halt auch, hey, wenn ich der Person einfach unbequem genug mache, bin ich vielleicht einfach gar nicht das richtige Fahrzeug für dieses Machterlebnis. Und da ist dann auch wichtig zu verstehen, hey, unbequem genug ist nicht höflich Nein sagen.
Ja.
Das ist nämlich das Problem bei solchen Geschichten. Je unbequemer, desto nerviger ist das einfach für jemanden. Und deswegen auch, ich habe mittlerweile meine Meinung zu diesem ganzen Halt-Stopp-Gebrülle nicht komplett geändert, aber ich verstehe mittlerweile so ein bisschen mehr, wo es herkommt, weil es einfach so ein bisschen in die Richtung geht von, ne, irgendwie
unangenehm zu sein.
Ja, einfach mal irgendwie negativ aufzufallen quasi, ne?
Ja.
So, und das ist eine Sache, die ich kenne leider viel zu viele
ehrlich,
Leute.
Ich habe immer gesagt, halt, nein, stopp, Gebrülle. Ich habe nie gesagt, ne, das möchte ich an der Stelle festhalten, dass das falsch ist. Ich habe nur immer gesagt, wenn du anfängst, Menschen Befehle zu geben,
ja,
dann musst du auch bereit sein, die pädagogischen Konsequenzen durchzuziehen. Das ist das Problem.
Da sind wir vielleicht anders, weil ich habe das früher echt einfach für Quatsch gehalten. Ja,
also das möchte ich an der Stelle festhalten. Dieses Ding, halt, nein, stopp. Ja, und wenn nicht püppi oder püpperig, ja, was ist denn dann? Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt trotzdem weiterkomme und spiele trotzdem weiter an irgendwelchen Geschlechtsteilen rum? Oder ich möchte dir irgendwie wehtun. Was passiert denn, wenn du jetzt halt nein Stopp sagst und die Person macht weiter?
Ja.
So, und das ist der Punkt. Ich finde es halt fatal, diese halt nein Stopp Nummer, so halt nein Stopp und jetzt, boah, es ist ja so beeindruckt, weil ich da mit meinem halt nein Stopp Jedi Tricks angefangen habe. Jetzt geht der.
Ja? Du hast ein paar Wolken zerschossen. Ist so, oh.
Ja, oh, wunderbar. So, und weißt du, dann denkst du so, wow, das ist das Problem. Das ist das Problem, was ich sehe. Ja. Ansonsten, klar, wenn du authentisch halt einen Stopp rüberbringen kannst, ja, und kannst ihm eine klare Ansage machen, so, pass mal auf, mir reicht das jetzt, ja. Ja, aber du musst halt damit rechnen, dass wenn du jemanden A sagst und er setzt das nicht um, ja, dass dann B zu folgen hat.
Ja,
ja.
So. Das ist nämlich auch eine Sache, die sehr unterschiedlich ist, wenn du, also was ich irgendwann mal hatte, das hatte ich ja auch mal erzählt, dass ich irgendwo in Ports, glaube ich, angepöbelt wurde und ich dann nämlich einfach ganz klar gesagt habe, so, ey, back mal kleine Brötchen, du weißt nicht, also so, mach mal halblang, ne, so. Ja. Einfach nicht der Raum, in dem du das gerade ausleben solltest. Die Reaktion auf seine Anpöbelei, hat ihn schon total verunsichert, so, hey, warum kommt er jetzt zurück? Ich habe ihm doch gerade, ne, was hinterhergerufen, so, soll's doch eigentlich reichen. Das war einfach nur, das verrate ich euch auch nicht, ne, aber in meinem Moment, dem Moment, in dem ich da gerade gestanden habe, war das, was er da gerade uns hinterhergerufen hat, einfach nicht annehmbar. Und es war einfach nur ein Moment, wo ich ihn konfrontieren wollte, was nicht heißt, dass ich euch das beibringen würde oder ich euch das raten würde, ne? Einfach eine andere Situation für mich. So. Aber da hast du auch gemerkt, dass ich mich umgedreht habe und mich wirklich mit ihm auseinandergesetzt habe, hat ihn so unter Druck gesetzt, dass er mir irgendwann im Laden, wo wir beide dann aus Versehen reingehen wollten, dann auch die Tür aufgehalten hat, wo du merkst, so, das ist eine 180-Grad-Wende gewesen.
Was vielleicht hatte er auch einfach nur einen schlechten Tag, er wollte was loswerden, hat auf einmal gemerkt, aber es funktioniert nicht.
Ja.
Und du hast einfach authentisch gewirkt, weil das ist das Wichtige. Dieses Thema.
Ja, ich war echt sauer in dem Moment.
Vielleicht ist das sogar noch mit die wichtigste oder die zweitwichtigste Fähigkeit, dass man durch das Krav Maga Training eine Authentizität erlangt, dass wenn man was sagt, dass man es auch so meint und dass es so rüberkommt, dass man, und das soll jetzt kein Victim Blaming sein, aber dass man kein potenzielles Opfer ist, dass man kein gutes Ziel gibt. Aber vielleicht ist diese Authentizität, die übers Krav Maga Training zu erlangen, sogar noch mit das Wichtigste.
Ja, und ich glaube, das ist eine Sache, die würde ich eigentlich mal mega gerne so mit Leuten, die hier auf der Matte steht, irgendwie gezielt mal so ein bisschen brainstormen, ist halt einfach leider immer so eine Sache, wo, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, die Leute wollen sich bewegen, die Leute wollen halt auch mehr eine praktischen Kram haben, aber dass du dich mit den Leuten mal hinsetzt und sagst, okay, was bringst du mit, was kannst du abrufen, das heißt, wo musst du verhandeln, wo kannst du verhandeln, und dann in einem weiteren Schritt, also einmal auch dieser Gedankengang von so, hey, aber falls du auch unterlegen bist, was willst du machen, Hose runterlassen, Hauptsache irgendwie Gegenwehr, aber in einem nächsten Schritt zu sagen, okay, was kannst du realistisch da umsetzen, und wenn du dann weißt, was ist denn deine authentische Herangehensweise an einen Konflikt, dann zu gucken, wie kannst du in unterschiedlichen Szenarien das, was du bist, an dein Gegenüber anpassen.
Mhm.
Nicht im Sinne von, du passt dich als Person an ihre Person an, sondern du sagst, wie kannst du zwischen den beiden Parteien jetzt eine Brücke schlagen? Weil wenn du der Person aufzeigst, ich finde immer den Klassiker dafür ist, du hast irgendjemanden, wo es gibt aus irgendeinem Grund Stress im Club und die Person kommt irgendwie angepöbelt, bist so, hey, egal wer du bist, egal wer ich bin, wenn wir uns jetzt hier ballern, was wir machen können, ist okay, aber wenn wir uns jetzt hier ballern, dann fliegen wir beide raus.
Ist der Abend vorbei.
Dann haben wir beide verloren, ne? Vielleicht kannst du dich dann ein bisschen an mir ausleben oder ich mich an dir, ist ja egal, aber so, das ist echt nicht so mein Plan für den Abend. Wenn wir jetzt beide da vorne hingehen und ich gebe dir jetzt einen Drink aus, dann gewinnst du bei dieser Sache hundertprozentig. Du siehst cooler aus, weil ich habe nachgegeben, du kriegst hier ein Bier, coole Sache, du hast doppelt gewonnen. Ne? Können wir das nicht einfach so klären? Oder müssen wir uns jetzt boxen? So. Da ist ja der Punkt, wo die meisten, wo du einfach sagst, es gibt keinen Sinn, sich da hinzustellen und zu sagen, so, nö, wir boxen uns jetzt. Weil du verlierst bei der Sache. Es gibt keinen Sinn, das zu tun. Und vor allem auch so, wenn die dich dann rausschmeißen, das ist auch grob und hast da auch keinen Bock drauf. Das ist so, muss das wirklich sein?
Ja, vor allem die Türsteher fragen ja dann auch nicht, wenn du dich jetzt mit dem Typen klopfst und die kommen von hinten, das ist ja genau wie bei der Polizei, die wissen ja dann auch nicht, wer von euch der Böse ist, wer hat angefangen, ja, dann werdet ihr erstmal gleich behandelt.
Und wenn das so draufkommt, dann Fragen gestellt.
Genau, dann wird erstmal draufgestellt und dann erstmal gewartet und dann wird geklärt, ne, und dann wird gesprochen und das willst du halt auch nicht, vor allem je nachdem, was für einen Laden du hast und was da für Türsteher sind, wenn du dann nachher so einen ehemaligen Ringer hast, stell dir mal vor, du hast einen Mario-Stapel als Türsteher und der springt dir in den Rücken, macht mit dir einen Suplex und liegst erstmal auf dem Boden, ja. Und legt dir dann irgendwie Zauberband an, ja, und dem anderen auch. Herzlichen Glückwunsch, ja. Dann hast du einen tollen Abend gehabt. Ja.
So, da denke also, ich halt so, muss wahrscheinlich sein, aber da ist so, es ist so leicht, in der Situation eigentlich der anderen Person aufzuzeigen, warum ihr eigentlich wo ihr ein gleiches Interesse habt.
Ja, das,
und damit, ich verstehe mich ja nicht.
Nein, aber dieses Brückenbauen ist wichtig, aber dann musst du irgendwie das hinkriegen. Und da bin ich dann wieder der Meinung, da ist es dann natürlich manchmal zwischen Typen einfacher, je nachdem, wer die Person, die vor dir ist, wer sie ist, ja, wenn diese Person, die dann vor dir ist, einen gewissen kulturellen Hintergrund hat, wo Frauen halt jetzt nicht so hoch angesehen sind, ja, und du bist jetzt eine Frau, dann versuch mal eine Brücke zu bauen. Der Typ will dich irgendwie anbaggern, nimmt dich nicht wirklich für ernst. Ja, weil du eh eine Frau bist und dann musst du da versuchen, eine Brücke zu schlagen. Das wird schon ein bisschen schwierig. Das wird schon ein Abenteuer.
Das ist nicht so, das ist, also das, was ich gesagt habe, ist halt schon auch primär, glaube ich, für so angepöbelt werden.
Ja. Aber bei so Sachen, das ist so im Frauenkontext, je nachdem, wer da vor dir steht und je nachdem, was der für eine soziale Prägung hat, holla die Waldfee, ne?
Es ist vor allem dann auch schwer, weil alles, was du als Brücke dann schlagen könntest, wäre eine Drohung. Ne? Von wegen so, entweder du kannst mich jetzt in Ruhe lassen, was für uns alle irgendwie super wäre, oder du gehst mir weiter auf den Sack und kriegst da einen K.O.-Spray in die Fresse. Das ist dann wie eine Drohung, das ist keine Brücke.
Ja, das ist, da ist die Brücke abgebrochen.
Das ist nicht das Problem, da bist du so, ja, da ist dann hier wie ein Voltimer mit dem Schiff da.
Ja, ja, das ist dann so, wenn du über meine Brücke kommst, Maschinengewehr steht parat, ne?
Ja.
Das ist ja...
Ist nicht so einfach, aber da geht es halt darum, dass mit den Leuten so, also was ich gemerkt habe, ist, dass teilweise funktioniert sowas einfach ganz gut durch Modelllernen. Dass Menschen halt einfach irgendwie verstehen, okay, ich habe gesehen, wie du das gemacht hast. Ich habe es nochmal gesehen und ich habe gesehen, wie der Dom das jetzt gemacht hat. Vielleicht auch zweimal. Jetzt habe ich verstanden, es ist nicht unbedingt so, dass die Person das danach wiedergeben muss, wiedergeben können kann. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich muss diese und jene Parameter in meinem Statement einhalten. Darum geht's gar nicht. Aber ihr müsst, okay, nach Gefühl, da hat's angefangen, da ist hingegangen. Ich könnte mir vorstellen, das selber zu sagen. Okay, ich glaube, ich habe ein Gefühl dafür, wie so eine Kommunikation funktioniert. Weil das ist im Endeffekt der Kern der ganzen Nummer.
Ja, ja.
Erstens, das ist ja genauso wie bei der emotionalen Ersthilfe, so Geschichten wie, das ist auch eine Sache, wo Leute dann teilweise total am Rad drehen, weil, oh, da ist jetzt eine Person, die hat gerade eine total dramatische, emotionale oder halt auch einfach eine nervöse Reaktion auf etwas. Und Leute so, was mache ich jetzt? Gar nichts. Die Idee ist einfach, für die Person da zu sein und das zu behandeln, das heißt, das Normalste auf der Welt und dann immer mal wieder locker nachzufragen, ey, kann man dir eigentlich irgendwie gerade behilflich sein? Ohne Druck aufzubauen. Aber wenn du verstehst, alles, was du da machst, ist kein Druck aufbauen, dann verstehst du auch, wie du eine Sache runterkochen lässt.
Mhm.
Wenn du dann aber da stehst und bist so, fuck, ich hab richtig Schiss gerade. Oder, jetzt muss ich hier gerade irgendwie meine super abstrakten Krav Maga-Prinzipien auspacken und dem sagen, hör mal, du setzt dich jetzt hier hin und wie auch immer. Das alles ist, es ist alles aber nicht locker. Das ist genauso, wenn du mit einem Weißgurt rollst und dann merkst du, boah, der hat echt viel Kraft, der hat echt viel, der zuckt sehr viel durch die Gegend, ist sehr unkontrolliert und die Verletzungsgefahr für uns beide ist echt hoch. Das ist genauso wie Leute, die dann das erste Mal irgendwie draußen Stress haben und merken so, alles, was du gerade machst, ist kontraproduktiv für deine Situation. Sei einfach entspannt, versuch der Person aufzuzeigen, was du eigentlich jetzt hier gerade erreichen kannst, zusammen. Und wenn das nicht funktioniert, dann musst du dich halt leider pflastern. Aber selbst das kannst du dann halt abrufen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Konklusion für diese Folge eigentlich. Die Kernfertigkeit für Krav Maga ist, gechillt zu bleiben.
Ja.
Ja.
Durch Authentizität.
Oh. Wow. Boah, haben wir da eine Kurve gekratzt, ey.
Fantastisch.
Hammer.
Ich bin so stolz auf uns.
Wir sind solche Profis.
Fantastisch. Wir sollten das hauptberuflich machen. Ja. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr habt wieder genug von uns bekommen. Und ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.